Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe das Gefühl, es ist so ruhig im Raum, dass wir anfangen können, auch wenn eigentlich noch 30 Sekunden Zeit sind. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch, die heute ein bisschen später stattfindet, weil hier vorher eine PK der Ministerin Faeser und Paus zu einem Kabinettsthema war. Um die Kabinettsthemen geht's auch gleich. Erstmal begrüße ich herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das BMEL, das sei vorab gesagt, musste sich abmelden wegen eines sehr hohen Krankenstands. Ich gehe davon aus, es ist wie immer, wenn Fragen sind, nimmt die hoffentlich jemand im Ministerium wahr, würde die Antwort nachreichen. Und das Verkehrsministerium kommt etwas später. Deswegen bitte ich, wenn da Fragen sind, dass man die eventuell noch bis dahin zurückstellt. Aber damit hat erstmal Herr Büchner das Wort.
Ja, und ich beginne auch mit dem Demokratiefördergesetz. Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Freiheit, Demokratie und unsere Grundrechte müssen jeden Tag wirklich gelebt und auch verteidigt werden. Das haben wir gerade in den letzten Tagen wieder gesehen. Förderung der Demokratie, Achtung vor Rechtsstaatlichkeit und respektvoller Umgang miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft ist aber nicht allein Aufgabe des Staates. Es braucht vor allem auch engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Dieses zivilgesellschaftliche Engagement kann der Staat nicht verordnen. Er kann es aber mit Hilfe guter Rahmenbedingungen fördern und ermöglichen. Daher ist es wichtig, dass das Kabinett heute den Gesetzentwurf für ein Demokratiefördergesetz und damit ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag beschlossen hat. Ziel des Demokratiefördergesetzes ist es, Projekte zur Förderung der Demokratie, zur Stärkung gesellschaftlicher Vielfalt sowie zur Extremismusprävention verlässlich und bedarfsorientiert fördern zu können. So erhalten Projekte und Initiativen für ihre wichtige zivilgesellschaftliche Arbeit mehr Planungssicherheit. Bisher gab es für den Bund im Bereich Demokratieförderung und Extremismusprävention keine spezialgesetzliche Grundlage. Das ändert sich nun mit dem Demokratiefördergesetz. Der Gesetzentwurf schafft erstmals einen gesetzlichen Auftrag des Bundes zur Förderung und Stärkung der Demokratie, der politischen Bildung, der Prävention jeglicher Form von Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie der Gestaltung von gesellschaftlicher Vielfalt und Teilhabe, ohne die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten zu verändern. Somit soll der Gesetzentwurf die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements durch den Bund verbessern. Bestehende Programme sind zum Beispiel Demokratie leben des BMF-SFJ, Zusammenhalt durch Teilhabe des BMI oder Unsere Arbeit, unsere Vielfalt, Initiative für betriebliche Demokratiekompetenz des BMAS. Vor der Erstellung des Gesetzentwurfs gab es einen intensiven Austausch mit der Zivilgesellschaft. Was tut der Bund noch zur Stärkung der Demokratie? Eine starke Demokratie lebt von Menschen, die sie tragen. Die Bundesregierung unterstützt daher mit einer Vielzahl von Programmen und Projekten Freiwillige, die sich für ein gutes Miteinander engagieren. Wie erwähnt, das Bundesprogramm Demokratie leben. Die Initiative des Bundesfamilienministeriums ist das bundesweit größte Förderprogramm für eine starke Demokratie. Seit 2015 werden Projekte unterstützt, die sich für Demokratie, Vielfalt und gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen. Aktuell fördert das Programm etwa 600 Projekte. Dafür investiert der Bund in diesem Jahr rund 165,5 Millionen Euro. Dann das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe. Ziel dieses Programms ist es, Projekte für demokratische Teilhabe speziell in ländlichen und strukturschwachen Regionen zu fördern. Dafür stellt das BI jährlich 12 Millionen Euro zur Verfügung. Aktionsplan gegen Rechtsextremismus im März 2022 vom BMI vorgestellt, enthält er ein Bündel kurzfristig wirksamer, repressiver und präventiver Maßnahmen, zum Beispiel den Entzug der Waffenerlaubnis bei als rechtsextrem eingestuften Personen, die Entfernung von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst oder den Ausbau von Beratungsangeboten. Noch in Arbeit befindet sich derzeit eine Strategie für eine starke, wehrhafte Demokratie und eine offene und vielfältige Gesellschaft. So viel zu diesem ersten Punkt. Erst Nachfragen dazu oder machen wir alle Themen? Gut. Dann war ein weiterer O-Top im Kabinett die Verordnung über den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld. Dieser vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld wird bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Das heißt, für weitere 6 Monate kann Kurzarbeitergeld bereits gezahlt werden, wenn mindestens 10% der Beschäftigten von einem Arbeitsausfall betroffen sind, statt regulär 1/3. Und außerdem müssen Beschäftigte vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld keine Minusstunden aufbauen. Die Regelung gilt weiterhin auch für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Die Zugangserleichterungen wären zum 31. Dezember 2022 ausgelaufen, doch die Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, sowie weltweite Lieferengpässe wirken sich weiterhin negativ auf die deutsche Wirtschaft aus. Die Bundesregierung hat sich daher dazu entschlossen, die Sonderregelung zum Kurzarbeitergeld über das Jahresende hinaus zu verlängern. Ziel ist es, den Unternehmen auch in den kommenden Monaten Planungssicherheit zu geben und den Arbeitsmarkt weiterhin zu stabilisieren. Und das dritte Thema, die Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren. Die Bundesregierung will Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen. Digitale Lösungen sollen dazu beitragen. Das Kabinett hat vor dem Hintergrund einen Gesetzentwurf beschlossen, der darauf abzielt, Bauleitplanverfahren stärker zu digitalisieren. Eine Änderung des Baugesetzbuches sieht vor, dass sich die Öffentlichkeit und Behörden künftig in der Regel digital an Bauplanung beteiligen. Gibt es Planänderungen, sollen erneute Stellungnahmen nur zu geänderten oder ergänzten Teilen oder deren Auswirkungen eingeholt werden. Kommunen sollen im Fall der erneuten Beteiligung die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet und der Frist zur Stellungnahme angemessen verkürzen. Zudem sieht der Gesetzentwurf vor, die Frist von Genehmigung bestimmter Bauleitpläne von 3 auf 1 Monat zu verringern. Nicht zuletzt geht es auch darum, den Ausbau der Windenergie effektiver zu gestalten. Bereits im Juli hat das Kabinett das Windenergieflächenbedarfsgesetz beschlossen. Danach muss jedes Bundesland bis Ende 2027 bzw. Ende 2032 gewisse Flächen für Windkraftanlagen ausweisen. Um diese Flächenausweisung besser überblicken zu können, müssen standardisierte Daten geografischer Informationssysteme vorliegen. Dementsprechend sieht der Gesetzentwurf als Ergänzung der bereits im Juli beschlossenen Regelung vor, dass nur Flächen mit vorhandener Datengrundlage auf die Flächenziele der Länder angerechnet werden sollen. Soweit mein Bericht aus der heutigen Kabinettssitzung.
Dann danke dafür.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Der erste Punkt, Demokratiefördergesetz. Wir hatten schon eine ausführliche PK dazu. Ich sehe auch keine Fragen mehr, die übrig geblieben sind. Zum Kurzarbeitergeld hatte sich Herr Jung gemeldet, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich glaube, wir brauchen das BMAS dafür. Da es ja hier auch mal wieder Änderungen gab, würde mich interessieren, ob jetzt auch endlich geändert wurde, dass Konzerne, die auf diese Staatshilfe zurückgreifen, keine Boni und Dividenden mehr auszahlen können.
Nein, Herr Jung, da gibt es keine Änderungen.
Warum nicht? Gerade im Hinblick darauf, dass bei der Gaspreisbremse jetzt ja beschlossen wurde, Unternehmen, die auf diese Staatshilfe zurückgreifen, keine Boni und Dividenden ausschütteln. Das geht ja. Der politische Wille kann ja da sein. Warum nicht beim Kurzarbeitergeld?
Ich kann Ihnen dazu tatsächlich keinen neuen Stand mitteilen. Das Thema war hier ja schon des Öfteren dran und ich habe keinen neuen Stand.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hatten wir im Kabinett noch die Bauleitplanverfahren. Gibt es dazu Fragen? Auch Herr Jung?
Könnte das BMU nach vorne kommen? Die ist aus Sicht Ihres Ministeriums, dieses Ergebnis zu bewerten. Sie hatten ja letzte Woche auch noch mal darauf hingewiesen, dass man nicht alle Planungen beschleunigen kann, sonst wird gar nichts beschleunigt. Was wird aus Ihrer Sicht jetzt konkret beschleunigt? Autobahnen, also das, was Sie nicht wollen, oder sinnvolle Dinge?
Naja, Sie beobachten ja auch die aktuelle Lage sehr aufmerksam und werden festgestellt haben, dass die Gespräche dazu noch laufen. Das kann ich bestätigen, sind sehr konstruktiv und das ist das, was ich bisher dazu sagen kann.
Aber warum gibt es jetzt einen Gesetzesentwurf?
Wie bitte?
Warum gibt es da jetzt ein Ergebnis?
Das Gesetz gehört nicht in unseren Bereich.
Das ist was anderes jetzt.
Ja, das Bauleitplanverfahren ist nicht das Herbstpaket.
Dann entschuldige ich mich. Aber wann rechnen Sie mit einer Einigung, Herr Stolzenberg, in Sachen Planungsverfahren?
Das kann ich nicht sagen. Die Gespräche laufen.
Dann ist das Missverständnis auch aufgeklärt. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Bereich der anderen Fragen. Genannt wurden mir als Stichworte Gaspreisbremse, Irak, Waffenrecht und ein Thema von Frau Slavik. Dazu brauchten Sie auch das Umweltministerium, ne? Das vorne sitzt, würde ich vorschlagen, fangen wir einfach dort an.
Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt das Gleiche war oder nicht. Aber jedenfalls sollte es ja am Dienstag ein Treffen geben zwischen dem Kanzler und dem Minister, der Ministerin Lemke und dem Minister Wissing wegen der Beschleunigung im Straßenbau. Ist da jetzt was rausgekommen oder ist...
Ich würde das gerne mal, wenn ich dabei anfangen darf kurz. Also, wie Sie wissen, ist die Modernisierung, der Ausbau der Infrastruktur ein absolut prioritäres Thema für die Bundesregierung und die beteiligten Fachressorts sind dazu auch in guten Gesprächen. Die Gespräche werden, wie schon mehrfach hier an dieser Stelle mitgeteilt wurde, intern geführt und wir können uns eben erst zum Ausgang äußern, wenn sie abgeschlossen sind. Also wir müssen jetzt leider da nochmal um Verständnis bitten, das wird noch ein bisschen dauern und so möchten wir es aber weiterhalten, dass wir sozusagen über das Ergebnis berichten und nicht über den Prozess der regierungsinternen Diskussion dazu.
Können Sie sagen, wo ungefähr das Problem liegt?
Es gibt kein Problem, sondern es gibt, wie gesagt, Gespräche, um insgesamt zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und das kriegen wir auch hin.
Und bis wann ungefähr?
Zeitnah.
Alles klar, danke.
Weitere Fragen dazu? Nee, war falsch, sorry. Bitte immer das Mikro, ich sage es auch gerne nochmal, immer das Mikro nehmen, was vor einem ist, wenn man die... Nach vorne knickt, vertragen die das nicht und belasten die Mitgliederkarte.
Okay. Christine Becker von der ARD. Auch nochmal dazu, können Sie zumindest sagen, wann der nächste Termin anberaumt ist, wann die sich als nächstes zu dritt treffen?
Das kann ich schon deshalb nicht, weil ja das ein ganz normales Verfahren ist, dass in der Bundesregierung ständig Abstimmungen zu allen möglichen Themen stattfinden. Und wir berichten ja nicht über diese internen Termine, auch nicht über Terminplanung, über intern.
Dann trotzdem nochmal die Frage, glauben Sie, dass es dieses Jahr noch eine Lösung gibt, die Sie uns dann präsentieren können, wenn Sie auch den genauen Termin nicht nennen können?
Ja, das Jahr ist ja nicht mehr so lange, aber ich kann es einfach nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es zeitnah da ein Ergebnis geben wird.
Dann sehe ich jetzt dazu keine weiteren Fragen. Dann machen wir bei Herrn Krämer weiter.
Schön. Ich hätte eine Frage zu den Preisbremsen, die ja morgen im Bundestag beschlossen werden sollen, auch mit dem Bezug nochmal auf das Boni- und Dividendenverbot oder sagen wir Einschränkung der Größenordnung von 50 Millionen. Schon die ersten Unternehmen, die sagen, dann werden wir das gar nicht in Anspruch nehmen. Das Ziel ist es ja eigentlich, die Wirtschaft zu stabilisieren. Jetzt könnte es am Ende wieder dazu führen, dass viele Unternehmen gar nicht mitmachen. Daher erstmal die Frage, wie ist Ihre Erwartung in der Bundesregierung? Werden einige Unternehmen nicht mitmachen oder viele Unternehmen nicht mitmachen?
Da möchte ich nicht spekulieren. Die Bundesregierung ist überzeugt davon, dass die Strom- und Gaspreisbremsen ein sehr gutes Angebot und sind und eine sehr gute Maßnahme zur Stützung der deutschen Wirtschaft und zur Unterstützung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Von daher sind wir optimistisch, dass die auch sehr gut greifen werden. Und was die Beratung im Bundestag angeht, da kann ich sozusagen aus der Warte der Bundesregierung oder kann und möchte ich die Beratung im Bundestag nicht kommentieren.
Ich will nochmal nachhaken, ist es sogar Ziel der Bundesregierung, dass bestimmte Unternehmen die Preisbremsen nicht in Anspruch nehmen sollen?
Nein.
Herr Jung?
Einon, ist Ihr Ministerium enttäuscht, dass Konzerne, die auf diese Subvention zurückgreifen, keine Boni und Dividenden mal ausschütten können? Weil in Ihrem Entwurf war das ja drin.
Also ich habe eigentlich dem nichts hinzuzufügen, was der Regierungssprecher gesagt hat. Das ist jetzt ein parlamentarisches Verfahren, das ist vollkommen in Ordnung so. Und wie gesagt, wir sind überzeugt, dass das ein gutes Instrument ist, um die Unternehmen zu stützen, die es benötigen und sollten dann unter den neuen Umständen, die dann eventuell beschlossen werden, einige Unternehmen es nicht mehr benötigen, dann ist es auch in Ordnung.
Warum waren Sie der Meinung, dass Unternehmen, die diese Subvention, also diese Staatshilfe brauchen, trotzdem Boni und Dividenden auszahlen können?
Wir haben das in der Bundesregierung so beschlossen. Und jetzt ist das im parlamentarischen Verfahren und dann gibt es Änderungen. Das ist ein übliches Verfahren und das kommentiere ich jetzt auch nicht weiter.
Weitere Fragen dazu? Nochmal Herr Jung.
Die Frage war ja, warum Sie für Boni und Dividenden waren, trotz Staatshilfen.
Also wir haben das so beschlossen, wie wir es beschlossen haben. Und das ist ja so üblich, dass wir dann nicht den ganzen Prozess, der dahin geführt hat, im Nachhinein wieder aufrollen. Insofern kennen Sie unseren Beschluss und Sie kennen die Änderungen, die jetzt im parlamentarischen Verfahren vorgenommen werden. Und das ist der Stand der Dinge.
Ja, aber ich kenne ja nicht Ihre Motivation.
Ich verstehe schon Ihre Frage, Herr Jung, aber wir berichten hier auch nicht über einzelne Motivationen einzelner Häuser, sondern über Ergebnisse, die die Bundesregierung gemeinsam getroffen hat.
Weitere Fragen dazu? Erst Herr Krämer, dann Herr Jolkwa.
Artverwandt, also Gasspeicherung.
Ist Ihres stärker verwandt, Herr Jolkwa?
Wahrscheinlich nicht, es geht um Heizöl.
Dann machen trotzdem jetzt Sie.
Okay, könnten mir jemand erklären, diesen Gesetzentwurf Heizöl, diese 80%, worauf beziehen Sie sich auf den Preis zwischen im letzten Jahr und dem neuen, wenn er doppelt so hoch ist, oder nur auf die Differenz?
Ich habe jetzt den Anfang der Frage leider verpasst.
Also ich erst mal so, ich bezahle für 3.000 Liter letztes Jahr 1.500 Euro, dieses Jahr 4.000 Euro. Die Differenz beträgt 2.500. Die 80% sind die für diese 2.500 oder nur für die 500?
Ich glaube, ehrlich gesagt, vielleicht so Detailfragen wäre mir lieber, wenn wir das vielleicht schriftlich abhandeln. Das ist jetzt, also Sie reden von der Strom- und Gaspreisbremse.
Nein, von der Entlastung, der zukünftigen Entlastung der Heizölkunden.
Okay, das ist ja ein Beschluss, der heute, worüber heute die Fraktionen berichtet haben. Ja. Dann kann ich das noch gar nicht kommentieren. Tut mir leid.
Dann Herr Krämer.
Ich würde gerne zu der Ausspeicherung von Gas nochmal fragen. Das hat sich zuletzt ein bisschen beschleunigt, über einen Prozentpunkt teilweise. Also Frage ans Wirtschaftsministerium. Und es könnte jetzt weitergehen, wenn es weiter so kalt bleibt. Daher die Frage, sind Sie in Sorge, dass sich das jetzt beschleunigt und dass die Speicher sich ziemlich schnell leeren?
Nein, wir sind nicht in Sorge. Die Speicherstände sind ja immer noch bei über 90%. Dass im Winter ausgespeichert würde, vor allem wenn es so kalt ist wie jetzt, das war klar. Und es kommt ja weiterhin auch Gas nach Deutschland. Es gibt weiterhin Lieferungen. Jetzt am Wochenende wird das erste Schiff, was dann LNG umwandeln kann, vor der deutschen Küste in Wilhelmshaven anlanden. Also alles läuft da soweit nach Plan und wir sind nicht in Sorge.
Können Sie, kurze Nachfrage noch, können Sie sagen, wie viel Gas täglich nach Deutschland kommt?
Das kann ich nicht sagen, aber darüber berichtet ja die BNetzA täglich. Insofern ist das nachzulesen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem im weitesten Sinne Energiethema Gaspreisbremse? Das sehe ich nicht. Jemand von denen, die sich für andere Themen gemeldet hatten, da das Umweltministerium noch vorn sitzt, gibt es eine Frage ans Umweltministerium? Das sehe ich nicht. Dann hat einfach Frau Slawik ein neues Thema.
Ja, eine Frage zum Thema Waffenrecht, Herr Büchner. Wie denkt denn der Kanzler über die Notwendigkeit einer Verschärfung? Die Frage konnte Herr Hebestreit ja neulich nicht beantworten. Ich bin sicher, Sie haben es mittlerweile rausgefunden.
Ich muss Sie furchtbar enttäuschen. Ich kann Sie auch heute nicht beantworten. Ich hatte keine Gelegenheit, mit dem Kanzler über das Thema zu sprechen.
Die politischen Überzeugungen des Bundeskanzlers sind geheim.
Nein, das sind sie natürlich nicht. Aber wir hatten einfach keine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich bin aber sicher, dass auch über dieses Thema in der Bundesregierung gut und konstruktiv gesprochen wird.
Dann. Der Kollege hinter Ihnen hat auch noch eine Frage, danach gerne wieder.
Ja, die Frage richtet sich jetzt ans BMI zu diesem Thema. Hält das BMI daran fest, das Waffenrecht noch in diesem Jahr zu verschärfen oder wird es auch noch in diesem Jahr Vorschläge vorlegen? Es gab ja aber auch Diskussionen innerhalb der Bundesregierung. Vor diesem Hintergrund meine Frage.
Ja, also wie wir uns mitteilen, Ministerin hat sich ja heute dazu geäußert, nach dem Innenausschuss, auch zu den Inhalten, was wir geplant und vorgesehen haben. Und ansonsten kann ich Ihnen an dieser Stelle nur sagen, dass das die Verschärfung zum Waffenrecht, das neue Waffengesetz in Kürze in die Ressortabstimmung gehen wird.
Nachfrage?
Dürfte ich trotzdem noch mal fragen, was dieses in Kürze bedeutet? Ist das in diesem Jahr noch?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. In Kürze heißt wirklich in Kürze sehr bald. Dieses Jahr ist ja nun auch nicht mehr so fürchterlich lang.
Weitere Fragen zu diesem Thema, Frau Slawik?
Ja, ans Justizministerium dazu. Im Koalitionsvertrag ist ja die Rede von einer Evaluierung des Waffenrechts. Fußt die Ablehnung des Justizministers einer Verschärfung, die Ablehnung einer Verschärfung, fußt die schon auf Ergebnissen auf dieser Evaluierung oder ist das nur sein persönliches Befinden?
Also sozusagen die sehr gute Praxis, dass wir die Äußerung des Ministers jetzt nicht von hier aus interpretieren, aber eine vorgenommene Evaluation wäre ja dann auch nicht vom BMJ vorzulegen, sondern von dem für Waffenrecht zuständigen Ministerium.
Also dann eine Frage an das Innenministerium. Gab es diese Evaluierung schon und welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?
Also das müsste ja eine Evaluierung des bisherigen Waffengesetzes sein. Das müsste ich nachschauen und nachreichen.
Danke. Herr Jung.
Herr Husemann, ist die Ablehnung eines strengeren Waffengesetzes Haltung des Ministers oder Ihres Ministeriums?
Also da gibt es ja keinen Unterschied sozusagen. Also solche Differenzierung nehmen wir nicht vor.
Das heißt, wenn jetzt das BMI an einer Verschärfung arbeitet, werden Sie das blockieren?
Nein, also das geht jetzt wieder in den Bereich der Interpretation der Äußerung des Ministers. Ich glaube, die Kernbotschaft war, dass er darauf hingewiesen hat, dass wir in Deutschland strenge Waffengesetze haben und die auch durchgesetzt werden müssen.
Das habe ich verstanden. Streng genug? Das sagte er ja, oder?
Das ist ja dann Gegenstand von Gesprächen innerhalb der Bundesregierung, die sicherlich wie immer konstruktiv ablaufen werden.
Gibt es weitere Fragen dazu? Frau Slavik nochmal.
Das BMI, ich wüsste gerne noch, hat denn die Reichsbürgerverschwörung aus Ihrer Sicht die Einschätzung einer Notwendigkeit der Verschärfung des Waffenrechts verändert?
Also wenn Sie die Maßnahmen meinen von vergangener Woche, dann kann ich Ihnen versichern, dass die Vorbereitung eines solchen Gesetzentwurfs deutlich länger braucht und nicht in wenigen Tagen erfolgt. Und die Entwicklung im Bereich der Reichsbürger, Reichsbürgerszene sind ja auch schon längerfristige Entwicklungen. Also ich glaube, es ist ein Gesamtkomplex, den wir beobachten im Bereich der Sicherheit, der inneren Sicherheit. Und das hat dazu geführt, dass wir zu der Meinung gekommen sind und zu der Haltung, dass es da eine Verschärfung bedarf.
Jetzt sehe ich dazu keine weiteren Fragen mehr. Dann sind wir mit einem nächsten Thema bei Herrn Krämer nochmal.
Ich würde gerne nochmal zu Frau von der Leyen fragen. Sie hat gerade in einer Rede einen Vorschlag gemacht, die Beihilferegeln zu lockern, und zwar für grüne Technologien, und einen neuen Fonds vorgeschlagen. Da wollte ich nach einer Reaktion der Bundesregierung fragen, am besten Wirtschaftsministerium, aber auch Herrn Büchner.
Dazu kann ich noch nichts sagen.
Sorry, ich habe jetzt gerade den Platz gewechselt.
Beihilferegeln? Frau von der Leyen hat vorgeschlagen, die Beihilferegeln zu lockern für grüne Technologien, etwas, was aus Ihrem Ministerium eigentlich auch immer gefordert wurde. Daher die Frage, wie das bewertet wird.
Ja, grundsätzlich positiv, wenn es ermöglicht, dass wir eben grüne Technologien in Deutschland und Europa vermehrt ausbauen und auch die Produktionskapazitäten dafür schaffen, dass grüne Technologien in Deutschland und Europa eben produziert werden können, die für die Transformation notwendig sind. Im Detail müssen wir dann natürlich den Vorschlag konkret anschauen und werden uns dann auch dort aktiv und positiv einbringen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung ein neues Thema.
Geht ans BMG. Thema Arzneimittel für Kinder. Die sind jetzt deutschlandweit knapp geworden, unter anderem oder speziell für Atemwegserkrankungen. Ein Grund soll sein, dass die Pharmaindustrie einfach zu wenig Geld damit verdient. Wie bewertet das BMG diesen Mangel? Was wollen Sie dagegen tun?
Dazu hatte ich mich ja auch letzte Woche schon geäußert und der Minister auch schon mehrmals, dass man da zwischen Versorgungsengpässen und Lieferengpässen unterscheiden muss. Denn oft stehen alternative Arzneimittel zur Verfügung und der Minister hat auch angekündigt, dass durch eine Änderung des EU-Vergaberechts und durch ein deutsches Gesetz für die Einkaufspraxis diese Lieferengpässe bekämpft werden sollen. Und er möchte dazu vor Weihnachten, das hat er angekündigt, Eckpunkte vorlegen.
Das zum einen jetzt eine Lernfrage, erleben wir jetzt gerade einen Versorgungsengpass bei den Arzneimitteln für Kinder? Oder
genau, es bestehen Lieferengpässe derzeit bei Fiebersäften, aber auch bei Medikamenten für Krebspatienten. Aber es bestehen keine Versorgungsengpässe. Also zum Beispiel ist es immer noch möglich, Einzelimporte durchzuführen über die Apotheken.
Welche Rolle spielt die geringe Profitmarge für Pharma, für die Pharmaindustrie bei diesem Thema?
Also das hatte auch der Minister angesprochen. Dazu soll auch ein Gesetz vorgelegt werden. Er hatte gesagt, dass bei der Generika-Finanzierung wir das System überdreht haben. Und genau, und um das zu bekämpfen, durch die Veränderung des EU-Vergaberechts unter anderem, sollen die Lieferengpässe bekämpft werden.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann auf der nächsten Liste Herr Jordans. Herr Jordans ist nicht mehr da. Dann ist Herr Jolkwa dran.
Ich habe zwar wenig Hoffnung, aber trotzdem stelle ich die Frage an das BMI oder und das BMJ. Können Sie irgendetwas zum Verfahren gegen die letzte Generation sagen? Zum Beispiel, ob jemand festgenommen wurde gestern?
Nein, also da kann ich Ihre schlechten Hoffnungen nur bestätigen. Wir äußern uns nicht zu laufenden Ermittlungsverfahren, auch nicht zu diesem.
Ich schaue mal das BMJ an. Das BMJ nickt im Sinne von, kann auch nicht sagen, vermute ich. Dazu, Herr Jung.
Frau Einhorn, gibt es mittlerweile eine Haltung des Klimaministers zur Kriminalisierung oder Kriminalisierungsabsichten mancher zum Thema letzte Generation?
Also Minister Habeck hat sich ja schon mal zu dem Thema geäußert in einem Interview zuletzt. Und er hat gesagt, dass Proteste, die Menschen gefährden oder die Sicherheit bedrohen, prinzipiell falsch sind, dass man eben bei der Wahl der Mittel da vorsichtig sein muss, um auch den Zweck nicht zu gefährden.
Aber sieht da die letzte Generation an sich für förderlich? Also der Präsident des Bundesverfassungsschutzes hat sich ja dementsprechend geäußert. Herr Haldenwang hatte gesagt, extremistisch ist immer dann, wenn der Staat die Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird. Und das tun diese Leute ja insbesondere nicht, sondern sie fordern nur das ein, was demokratisch beschlossen wurde. Unterstützt das Herr Habeck?
Ich kann keine Aussagen einzelner Personen kommentieren und muss bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Wir kommentieren auch keine einzelnen Protestformen oder einzelne Protestgruppen. Das, was ich eben gesagt habe, ist alles, was ich dazu sagen kann.
Weitere Fragen dazu gibt es nicht. Herr Krämer, habe ich Sie noch mit einem Thema auf der Liste? Ist das korrekt?
Ja, ich hatte noch ein Terminthema. In irakischen Medien gab es heute einen Bericht, dass der Ministerpräsident des Iraks aus Berlin eine Einladung hätte. Ich nur fragen, ob das stimmt.
Dazu würde ich berichten, wenn wir den Termin verkünden könnten. Ich erkenne ihn noch nicht.
Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann ist die Frage, gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jung.
Herr Burger, es geht an Sie im Thema Israel. In der Vergangenheit war es ja so, dass der Sohn von Herrn Netanyahu, also dem nächsten Premierminister, Verschwörungstheorien insbesondere auch gegen Deutschland verbreitet hat. Jetzt tut es sein Vater selbst, Benjamin Netanyahu. Und er behauptet, dass Deutschland, Schweden und die EU zusammen mit George Soros rechte Stimmen in Israel versuchen zu unterdrücken. Möchten Sie zu dieser Verschwörungstheorie von Herrn Netanyahu was beitragen?
Ich habe die Äußerung noch nicht gesehen, Herr Jung, und kann sie schon deswegen hier nicht kommentieren. Bezweifle auch, dass ich es tun würde, wenn ich sie gesehen hätte, und will deswegen jetzt auch nicht eine Nachlieferung versprechen. Aber wenn wir doch etwas dazu zu sagen hätten, dann würde ich es nachliefern.
Ja, das sind ja große Anschuldigungen gegenüber der Bundesrepublik. Darum würde mich vielleicht interessieren, dass Sie das ausräumen oder bestätigen.
Wie gesagt, da ich die Äußerung nicht kenne, kann ich mich dazu jetzt auch nicht verhalten. Aber was ich gerade gesagt habe, wenn wir dazu etwas zu sagen haben, dann werde ich es gerne nachliefern.
Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen und schaue noch mal in die Runde, ob noch Fragen offen sind. Herr Jolkwa.
Eine ganz kurze Frage an das Justizministerium. Kann das Justizministerium sagen, ob Herr Krasikow noch in einem deutschen Gefängnis sich befindet?
Ich habe es, vielleicht warten wir erst mal kurz. Sie haben es akustisch verstanden und... Antwort ist auch angekommen, auch wenn jetzt unkonventionell. Davon hatten jetzt die Personen im Livestream allerdings nichts. Die Antwort war, das BMJ sagt generell nichts dazu, ob sich, wer sich in deutschen Gefängnissen befindet. War das korrekt wiedergegeben? Falls es jemand im Livestream hören wollte, der es nicht gehört hat. Das nächste Mal machen wir wieder einen Sitzplatzwechsel. Jetzt schaue ich noch mal. Eine Frage noch von Herrn Krämer.
Hallo. Ich würde gerne noch fragen, ob schon klar ist, wo die Patriots stationiert werden und ob sie unter polnisches Kommando kommen.
Ja, der letzte Sachstand, erstmal vielen Dank für die Frage. Der letzte Stand zur Stationierung ist ja bekannt. Es gab ja eine grundsätzliche Einigung zwischen der Verteidigungsministerin und ihrem polnischen Amtskollegen. Aktuell stimmen wir uns zu den Einzelheiten ab, wie zum Beispiel Stationierungsstandorte. Darauf zielt ja auch Ihre Frage ab. Zeitlinien, erforderliche Infrastruktur sowie die Kommunikation und Führungsstrukturen. Und da bitte ich um Verständnis, dass wir in dieser detaillierten Ausplanung derzeit keine weiteren Informationen bekannt geben können.
Wann können Sie das sagen?
Ich würde jetzt fast dazu geneigt sein, auch zeitnah zu sagen. Das wäre dann das dritte Mal. Da müsste ich mich erklären, ob das dieses Jahr wahrscheinlich noch stattfindet. Wir sind dabei und es ist natürlich auch ein Thema von großer Relevanz, auch im Kontext Ukraine. Wir tun da unser Möglichstes. Danke.
Fragen dazu sehe ich nicht. Jetzt hat sich Herr Jung noch mal gemeldet.
Ja, weil Frau Ruzzi auf dem Podium sitzt. Gerade im Hinblick auf die letzten Tage Reichsbürger und Rechtsextremismus. Können Sie uns mal Zahlen geben, wie viele Rechtsextremisten, Reichsbürger dieses Jahr von der Bundeswehr oder in der Bundeswehr entdeckt wurden, wie viele aus dem Dienst entfernt wurden, gegen wie viele laufen Verfahren?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben zwei Berichtsformate, die sind auch offen zugänglich. Das eine Format ist vom militärischen Abschirmdienst, ist auch online einsehbar. Ich habe jetzt die Zeitlinie nicht, die das abdeckt, aber das ist online einsehbar. Wir sind da sehr transparent. Und wir haben den Bericht von der Koordinierungsstelle für Extremismusvorfälle. Will sagen, aktuelle Zahlen habe ich nicht. Die aktuellsten sind in diesen beiden Berichtsformaten. Ich würde allerdings sehr gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, weil es auch in diesem Kontext gut passt. Und ich hoffe, dass Sie interessiert daran sind, dass ich etwas nochmal sage zum Thema Dienstrecht. Wir haben ja da eine Initiative, die das Thema Entlassungen von Extremisten beinhaltet. Also wenn Interesse bei Ihnen besteht, würde ich das gerne miteinander verbinden wollen. Also jeder Verdachtsfall erfordert entschiedenes Handeln. Das hat ja die Verteidigungsministerin auch sehr häufig gesagt. Auf allen Ebenen innerhalb der Bundeswehr. Und wir verfolgen konsequent eine absolute Null-Toleranz-Strategie. Wir sind nunmehr dabei, mit Hochdruck einen neuen Entlassungstatbestand für Soldatinnen und Soldaten zu erarbeiten. Und das Neue daran ist, dass er an die fehlende Verfassungstreue, nämlich der charakterlichen Nichteignung, anknüpfen soll. Es wird also kein Dienstvergehen wie bisher mehr erforderlich sein. Und damit wäre auch ein gerichtliches Disziplinarverfahren nicht mehr erforderlich sein. Das ist ja, glaube ich, auch bekannt hier, dass so etwas auch Zeit dauert und entsprechend auch teilweise hemmt. Außerdem sollen künftig nicht nur Zeitsoldatinnen und Soldaten betrachtet werden können, sondern auch Berufssoldatinnen und Berufssoldaten per Verwaltungsakt aus dem Dienstverhältnis entlassen werden können. Was mir wichtig ist in diesem Kontext, dass selbstverständlich der Rechtsschutz weiterhin gewährleistet ist.
Nachfrage?
Nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Können Sie denn wenigstens sagen, ob es dieses Jahr mehr Verdachtsfälle, mehr Entlassungen gab als in den Vorjahren oder weniger?
Ich habe keine aktuellen Zahlen mit dabei, wie ich Ihnen schon sagte, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Sensibilität extrem gestiegen ist. Wir haben ja hier leider auch häufiger über dieses Thema sprechen müssen, anders kann ich das gar nicht mehr sagen. Wir sind da wirklich dran. Und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob blanke Zahlen da so aussagekräftig sind. Also es ist ein absolutes Top-Prioritätsthema der Verteidigungsministerin, das kann ich Ihnen versichern.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, auch keine weiteren, aber wir haben noch eine Nachlieferung aus dem Innenministerium. Ich vermute zum Thema Waffenrecht.
Genau, zum Thema Waffenrecht. Die Kollegen schauen mit zu und haben mich mit Informationen versorgt. Also es war der Anlass war keine Evaluierung, sondern es gab schon mehrfach Verschärfungen im Waffenrecht. Also gab es beispielsweise nach dem Amoklauf in Erfurt 2002 eine Änderung, dass Altersgrenzen für den Waffenbesitz festgelegt wurden. Es gab nach dem Amoklauf in Winden die Einführung stichprobenartiger Kontrollen zur Waffenaufbewahrung, weil da ja genau das Problem war, dass eben Waffen entwendet werden konnten, die zu Hause aufbewahrt wurden. Die Anschläge in Paris 2020 haben dazu geführt, dass auf EU-Ebene die Feuerwaffenrichtlinie verändert wurde, was auch dann in Deutschland angewendet wurde, sodass die Behörden seither vor Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis beim Inlandsgeheimdienst, also beim Verfassungsschutz, abfragen müssen, ob der Bewerber als Extremist bekannt ist oder nicht. Für die jetzigen Änderungen war ein Anlass die Tat in Hanau, bei der der Täter legal im Besitz von Waffen war. Und offensichtlich auch psychisch krank. Und das war eben ein Anlass, darüber nachzudenken, inwieweit man das Waffenrecht verschärfen kann und auch verschärfen sollte, um sowas künftig zu vermeiden.
Dazu gibt es eine Nachfrage.
Nur eine Verständnisfrage, aber das heißt, die Evaluierung, von der im Koalitionsvertrag die Rede ist, die ist bislang nicht erfolgt?
Nach meiner Kenntnis nein, falls doch, würde ich das nachliefern.
Danke.
Dann, glaube ich, hat Herr Jung jetzt tatsächlich eine allerletzte Frage für heute.
Dann geht ans Verkehrsministerium.
Allerdings, Sandrine, es gab heute eine Pressemitteilung von Ihnen, die mich aufgeschreckt hat, weil da war die Überschrift, dass der Minister sagt, die Schifffahrt soll bis 2050 klimaneutral werden. Deutschland möchte aber bis 2045 klimaneutral werden spätestens. Wie passt das denn zusammen?
Es geht hier um die internationale Seeschifffahrt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber den Zusammenhang suche ich gerne nochmal raus und reiche ihn Ihnen nach.
Danke.
Also ja. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Ziele für die internationale Seeschifffahrt bis 2050 klimaneutral zu werden. Und mit diesem Förderprogramm unterstützen wir das für den Bereich der deutschen Seehandelsunternehmen.
Die deutsche Schifffahrt wird aber spätestens 2045 klimaneutral sein.
Wie gesagt, ich mache mich nochmal schlau und reiche es Ihnen sehr gerne nach.
Dann sehe ich für heute tatsächlich keine weiteren Fragen mehr. Ich danke unseren Gästen fürs Kommen und beende diese Pressekonferenz.